Pfarrer Christian Adrian. Ich darf Sie ganz herzlich auf Radio Rotto heute Abend begrüßen. Wir haben uns hier getroffen, um über die Einheitswoche der Christen zu sprechen. Wir haben jetzt zwar gerade zuerst gemeinsam Musik gehört, die Sie mitgebracht haben. Was war denn das für eine Musik?
Ich freue mich auch, heute Abend hier zu sein, Herr Grichting. Die Musik, die wir gehört haben, stammt von Chet Baker. Es ist aus einer CD, die heißt Chet Baker with Strings, das heißt mit einem Streichorchester dazu. Und die Themen, die wir heute Abend hören, passen noch ein wenig zu der Einheitswoche, nicht? Es geht um Versöhnung in dieser Einheitswoche. Und die Titel lauten, der erste, den wir gerade gehört haben, Du weißt nicht, was Liebe ist. Und der nächste dann, da geht es auch um Liebe. Der siebte auch, ich liebe dich. Und der achte, da geht es ein bisschen um was anderes. Was für einen Unterschied macht ein Tag aus? Nur ein Tag. Also um Unterschiede und um die Liebe, um die Versöhnung, um das Gemeinsame.
Und Liebe und Versöhnung wäre ja für unsere beiden Kirchen von großem Interesse und sehr wahrscheinlich auch der einzige richtige Weg, der in die Zukunft führt. Es spricht alle Welt davon, was wir schon gemeinsam unternehmen. Was unternehmen wir denn eigentlich so gemeinsam aus Ihrer Sicht?
Ja, da ist schon einiges zu nennen. Wir haben vor allem immer wieder ökumenische Gottesdienste. Also ganz konkret kann ich sagen, zum Beispiel in Zermatt habe ich jedes Jahr mit dem Pfarrer Studer einen gemeinsamen Gottesdienst gefeiert, seit ich hier bin. Eigentlich sehr schöne Anlässe, vor allem auch für die Menschen, die interkonfessionell verheiratet sind. Dann in Visp feiern wir dieses Jahr, seit meiner Zeit, die ich jetzt hier bin, dieses Jahr zum ersten Mal einen gemeinsamen Gottesdienst mit Pfarrer Walter Zurwerrer. Ich mache ein bisschen Werbung gleich dafür, gell? Das ist am 22. Januar, also am kommenden Mittwoch um 8 Uhr bei uns in der Kirche an der Terbiner Straße. Und dann möchte ich auch nicht unerwähnt lassen, dass wir am 13. Januar, das ist jetzt schon vorbei, in Sitten diese Woche, diese Gebetswoche für die Einheit der Christen eröffnet haben mit einem großen Gottesdienst, auch in unserer Kirche, an der Bischof, ihr Bischof teilgenommen hat und Vertreter von unserer Kantonalkirche, eigentlich ein sehr schöner Anlass. Auch das erste Mal, dass der Bischof Norbert Brunner bei uns in einem Gottesdienst mitmacht, wir gemeinsam etwas tun. Ansonsten, außer diesen ökumenischen Gottesdiensten, haben wir natürlich immer mal wieder sogenannte ökumenische Hochzeiten gemeinsam. Ich sage sogenannte, weil, es sind eigentlich Hochzeiten mit ökumenischem Charakter. Das heißt, dass diese Hochzeiten also immer auch entweder katholisch oder reformiert sind, nicht? Es ist so die Regel, wenn sie in der reformierten Kirche stattfinden, dann predigt der katholische Pfarrer und der Reformierte hält die Hochzeit. Und dann ist das auch eine reformierte Hochzeit, einfach mit ökumenischem Charakter und umgekehrt. In der Praxis bringt das auch immer wieder einige Schwierigkeiten mit sich, gell? Es ist halt, wenn das dann in der reformierten Kirche stattfindet, ist es nicht ganz leicht für das Brautpaar einen katholischen Pfarrer zu bekommen.
Kommt das viel vor, dass Sie mit katholischen Priestern eine solche Feier machen?
Also nicht so häufig, wie es verlangt wird, nicht dadurch, dass wir hier auch in einem touristischen Gebiet sind, beziehungsweise mein Kirchengebiet sich auf Zermatt und Saas-Fee erstrecken, werde ich viel angefragt. Aber diese Touristenhochzeiten, die mache ich eigentlich nicht mit, dann komme ich sonst mit meiner Arbeit nicht zurecht. Aber so eins, zwei, dreimal im Jahr kommen solche Hochzeiten schon vor, das ist schon so. Ansonsten ist uns vielleicht noch das Gemeinsamste die Taufe. Das Taufsakrament feiern wir zwar nie gemeinsam, das habe ich bisher noch nicht erlebt. Ich habe jetzt eine Anfrage gehabt, ob wir das nicht mal gemeinsam mit zwei Pfarrern feiern können, aber das ist dann abgelehnt worden. Nicht die Taufe ist jetzt von beiden Kirchen anerkannt. Wenn es ein Sakrament gibt im Moment, wo wir sagen können, ökumenisches Sakrament, dann ist das die Taufe und das ist ja immerhin etwas.
Sehr wahrscheinlich das Fundamentale, was einen Christen überhaupt ausmacht, sehr wahrscheinlich nicht.
Das wäre zu hoffen, zumindest wenn wir das jetzt gemeinsam haben, ist das ja etwas Schönes und etwas Fundamentales in unserer Beziehung. Auf jeden Fall würde ich sagen, für das Gemeinsame, was wir bereits haben, wäre es sicherlich schön, die ökumenischen Gottesdienste, die ökumenischen Anlässe auszubauen. Das wäre sicher noch vermehrt möglich. nicht zum Beispiel am Bettag gemeinsame Gottesdienste zu feiern. Es wäre auch ein Stück Seelsorge an unserer Gesellschaft, an unserer Bevölkerung, die ja natürlich noch konfessionell geteilt ist, aber doch weitgehend diese Teilung nicht mehr versteht und so Zeichen der Gemeinschaft sehr begrüßen würde. Manchmal habe ich das Gefühl, unsere Gläubigen sind weiter als wir Amtsträger. Dabei verstehe ich natürlich die katholische Seite sehr gut. Gell, meine katholischen Kollegen haben dann immer die Sorge, ja, einen Gottesdienst ausfallen lassen können wir dafür nicht, denn die Messe nicht, das ist ja noch was anderes, da feiern wir die Eucharistie, in einem ökumenischen Gottesdienst feiern wir die nicht, dann fühlen sich unsere Gläubige halt nicht so ganz richtig in einem Gottesdienst oder einer Messe, also ist das für uns doppelte Arbeit und auch eine Frage der Zeit. Wann finden wir Zeit, dann bei den vielen Messen noch einen ökumenischen Gottesdienst zu feiern? Hier liegt natürlich ein Hindernis.
Kommt das viel vor, dass Katholiken in ihrem Gottesdienst zum Beispiel sind?
Es kommt zu ganz bestimmten Anlässen vor, nicht so spontan. Ich kann die zwei Anlässe nennen. In der Adventszeit haben wir immer den Männerchor, der zu uns kommt. Und jetzt neben den Männern, die dort singen kommen, kommen auch oft die Frauen oder einige Frauen von den Männern und nehmen die Gelegenheit wahr, mal in so einen Gottesdienst zu kommen. Und der andere war auch jetzt im Advent, da habe ich einen Esel bestellt, einen richtigen Esel aus bestimmten Gründen, die mit der Predigt zusammenhängen. Und da kamen auch Nachbarn von dem Besitzer des Esels, die wollten einfach mal gucken, ob das wirklich stimmt, dass dein Esel in den Gottesdienst kommt.
Nach diesem schönen, feinen Jazz, nach diesen Harmonien müssen wir, Herr Pfarrer, sehr wahrscheinlich ein bisschen so zur Disharmonie wechseln. Wir haben vorhin schon davon gesprochen, dass es doch Trennendes gibt zwischen unseren Kirchen. Was ist denn so global gesehen aus Ihrer Sicht das Trennende?
Naja, ich habe schon angedeutet, ein Hindernis ist, dass wir das Abendmahl bzw. die Eucharistie nicht ganz gleich verstehen, theologisch nicht ganz gleich verstehen und wir deswegen noch keine Abendmahlsgemeinschaft haben. Das ist sicher sehr bedauerlich und eine für die seelsorgerliche Wirklichkeit ein tiefer Einschnitt. Nicht die verschiedenen Möglichkeiten, die es hier gibt, haben wir in der katholischen Kirche, in der lutherischen Kirche und dann bei uns in der Reformierten. In der katholischen Kirche glaubt man an die Wandlung der Elemente, also von Brot und Wein, wandeln sich in Leib und Blut Christi. In der lutherischen Kirche haben wir so eine Zwischenposition. Da sagt man, nein, also eine Wandlung findet nicht statt, aber Leib und Blut Christi, diese Elemente eignen sich dem Brot und dem Wein hinzu. Und bei uns in der reformierten Kirche ist vielleicht ein anderes Extrem, dass wir sagen, nein, das ist eine reine Gedächtnisfeier. Wir erinnern uns an Christi Tod, an Christi Sterben für uns am Kreuz, aber Wein bleibt Wein und Brot bleibt Brot. Was wir auch glauben, ist, dass der Heilige Geist in diesen Momenten dazukommt, hinzukommt und zum Gläubigen spricht. Aber Brot ist Brot und Wein bleibt Wein. So sind die Unterschiede hier.
Werden diese Unterschiede in der evangelischen Kirche stark empfunden?
Ich würde schon sagen, ja, sie werden empfunden. Nicht, wenn man an einer Eucharistie teilnimmt, oder ich nehme hin und wieder auch, kann ich ja hier ruhig auch zugeben, an einem katholischen Gottesdienst, an einer Messe teil, zum Beispiel wenn mein Sohn am St. Martinstag mitmacht, dann komme ich auch mit in die Kirche. Und wenn ich das dort erlebe, da ist schon ein Unterschied. Nicht, und dieser Unterschied, der wirkt sich nämlich auch weiter aus in dem Amtsverständnis. In der katholischen Kirche ist es halt der Priester, der diese Wandlung vollzieht. Niemand anders kann das. Und das bringt ihn natürlich in eine sehr besondere Lage, in eine besondere Situation, auch in eine besondere Machtposition. Die Priester sind dadurch besondere Menschen. Sie bilden eine Hierarchie in der Kirche. Sie bilden letztlich auch die Kirche selber. Die anderen kommen noch hinzu, gell, die Gläubigen, aber die Kirche wird durch die Amtsträger gebildet. Das ist bei uns schon rein theologisch so nicht gegeben. Da ist die Priesterschaft aller Gläubigen, die ist zumindest institutionell und in der Struktur unserer Kirche schon verankert. Da haben mehr Leute mitzureden, ist der Pfarrer nicht so stark herausgehoben. Wobei ich sagen muss, ich weiß, dass sowohl auf unserer Seite, die wir eigentlich sagen, ja, bei uns die Priesterschaft aller Gläubigen, nicht, und das ist, was wir predigen und wollen, sowohl bei uns wie auch bei katholischen Pfarrern sehr viel darüber nachgedacht wird, wie das auch wirklich in die Praxis umsetzbar wird. Das heißt, auf beiden Seiten, in beiden Kirchen sind wir nicht so ganz zufrieden. Wir würden die Gläubigen, unsere Mitbrüder und Schwestern, gerne stärker beteiligen.
Wichtig ist ja, dass die Kirchen an diesem Problem arbeiten. Und wie Sie gesagt haben, in der katholischen Kirche hört man schon bedeutend mehr jetzt von dem allgemeinen Priestertum. Aber eine Frage, die Einstellung zum Papst, oder? Ich meine, die hat sich sicher auch gewandelt in der Kirche, in der evangelischen Kirche. Am Anfang, Luther war ja ein scharfer Gegner des Papstes und hat das auch sehr gut geschrieben. Wie steht das heute? Was haben Sie so für ein Gefühl?
Ja, ich würde sagen, sicherlich im Zusammenhang auch mit der gesellschaftlichen Entwicklung, die ja Autorität oder eine Machtposition, die nicht weiter hinterfragt werden kann, sehr skeptisch gegenübersteht, würde ich sagen, dass wir heute da zumindest keine große Annäherung haben. Gell? Einen Bischof zu akzeptieren, wie es ihn in der lutherischen Kirche gibt, mit gewissen Rechten und Pflichten, dagegen wäre wahrscheinlich nichts einzuwenden. Unfehlbarkeitsdogmen und solche Dinge, nicht, die eine Autorität, eine nicht hinterfragbare Autorität postulieren, das bleibt wahrscheinlich heute ganz allgemein, nicht nur der evangelischen Kirche gegenüber, sondern in unserer Zeit sehr problematisch.
Haben Ihrer Meinung nach die Tendenzen, eben voneinander zu lernen, irgendwie Fortschritt gemacht? Ich habe letzthin mal gelesen, es gäbe irgendwo eine evangelische Kirche, bei der man auch wieder auf die Beichte geht. Ist das möglich?
Ja, also Gedanken über diese institutionalisierte Beichte, die gibt es sicher bei uns auch immer mal wieder. Und auch in der Bevölkerung merke ich, dass da gefragt wird. Nicht? Ja, bei euch gibt es die Beichte nicht. Ihr habt keine Gottesdienstpflicht. Und das wird sehr skeptisch, mit sehr viel Skepsis angesehen. Und es stimmt, ich meine, da gibt es Unterschiede. Bei uns gibt es keinen Zwang, es gibt keine Pflicht, weder für die Beichte noch für den Besuch des Gottesdienstes. Ich würde sagen, um das Verständnis dafür zu schaffen, positiv daran könnte man sehen, dass damit dem Gläubigen sehr viel Verantwortung übergeben wird. Er ist eigenständig, er ist verantwortlich. Negativ muss man natürlich trotzdem auch sehen, dass es weitgehend einen Verlust gibt im heutigen Lebensrhythmus, einen Verlust gibt dadurch, dass der Gottesdienst nicht besucht wird. Kinder lernen das ganz früh von ihren Eltern. Da kann ich gar nicht stark genug predigen im Unterricht und auch sonst nicht. Die Eltern sind das starke Vorbild. Wenn sie nicht in den Gottesdienst gehen, kommen die Kinder auch nicht. Und da sehe ich schon einen Mangel an Rhythmus im Alltag und auch an, wie soll ich sagen, an Befreiung der Seele von Belastungen. Ich versuche immer mal wieder etwas, zum Beispiel im Moment führe ich einen Kurs durch, man könnte den einfach Kommunikationskurs nennen, aber im Grunde genommen geht es darum, um Seelsorge in einer Gruppe. Dass Menschen in einer Gruppe erzählen können, wo sie in Beziehungen Schwierigkeiten haben und wo sie scheitern, wo es schwer wird und wo wir gemeinsam Seelsorge aneinander üben, ganz unter Regie und geführt durch mich. Und ich glaube, wenn wir vom Thema Versöhnung sprechen, können wir sagen, wahrscheinlich ist das eine Erfahrung sowohl in der katholischen Kirche wie auch bei uns. Kirchgemeinden können richtig lahmgelegt werden und stagnieren, weil Konflikte innerhalb ihrer Mitarbeiter nicht einfach nur umgangen werden, nicht angegangen werden, nicht Vergebung erfahren wird. Dies beobachtet man wahrscheinlich hier und dort mit oder ohne institutionalisierter Beichte.
Sie haben davon gesprochen, dass so Gruppen bei Ihnen zusammenkommen und die Konflikte besprechen und sich gleichsam selber heilen. Der Gedanke, dass in der Beichte auch eine psychologische Erscheinung eintritt, dass man in der Beichte also auch seelisch, wenn man auch nicht ganz immer schön konform beichtet, doch eine gewisse Erleichterung oder einen Frieden erreichen kann, psychologisch, der wird von Ihnen auch geteilt, oder
ja,
wie ist das?
Ja, das glaube ich ganz sicher. Also das ist sicher ein Vorläufer psychologischer Beratung. Die Beichte, so wie sie in der katholischen Kirche praktiziert wird, ist sicher auch in diesem Sinn auszubauen. Mittlerweile hat die Psychologie, die Kommunikationspsychologie enorme Fortschritte gemacht, also gute Dinge entdeckt, die wir als Pfarrer, also glaube ich, wir täten gut daran, die uns anzueignen und damit auch zu arbeiten. Das sind Dinge, die Menschen gut tun.
In der katholischen Kirche stellt man auch immer wieder jetzt fest, dass in kleinen Gruppen gearbeitet wird. Es scheint, dass also die Kirchen in Richtung kleine Gruppen wandern.
Das glaube ich auch und das bringt uns vielleicht zum nächsten Punkt nach der Musik, nämlich zu unserer gesellschaftlichen Entwicklung, die ja für uns eine Herausforderung darstellt.
Pfarrer Adrian, die Gesellschaft hat sich doch ziemlich von der Religion entfremdet, um nicht mehr zu sagen. Und hat einer mal gesagt, ja, die Kirchen hätten eigentlich allen Grund, jetzt zusammenzuspannen. Wie sehen Sie diese Problematik?
Ja, sie tun es eigentlich noch nicht so richtig, nicht? Da sind noch Berührungsängste und noch einige Dinge zu überwinden. Aber ich glaube auch, dass das eigentlich schon an der Zeit wäre. Wir haben einen ungeheuren Wandel in unserer Gesellschaft in den letzten Jahrzehnten durchgemacht und beobachten können. Die Gesellschaft hat sich zersplittert, hat sich diversifiziert. Es gibt sehr viele kleine, unterschiedliche Welten auf sehr kleinem Raum. Und wenn wir selber als Kirchen nicht zu Minderheiten oder nur für Minderheiten da sein wollen, wenn wir weiterhin an dem Gedanken der Volkskirche festhalten, dann müssen wir schon gemeinsame Sache machen und wir müssen vor allem, wir müssen umdenken. Also unsere Institutionen und auch wir Amtsträger müssen zu offeneren und lernenden Menschen werden. Unsere Struktur, die müsste viel öfter und viel schneller veränderbar sein, die müsste sich flexibler anpassen können, selbstverständlich ohne den Kern preiszugeben. Wir haben eine gute Botschaft zu predigen, eine Botschaft der Befreiung, des Heils, daran glaube ich und daran halte ich fest, aber in der Form müssen wir uns an den Menschen anpassen, ihrer Sprache, ihrem Milieu, ihrer Welt. Und da haben wir größte Mühe und das haben wir gemeinsam. Ich glaube, das haben wir gemeinsam. Die beiden großen Kirchen in der Schweiz haben Mühe, da Fuß zu fassen und sich anzupassen. Und zwar verwunderlicherweise nicht nur die Amtsträger haben Mühe. Diejenigen, die heute unsere Mitglieder und unsere Gläubigen sind und die heute unsere Kirchen ausmachen, sind da oft auch sehr traditionell, sehen wenig Grund, sich und die Kirche anderen zu öffnen. Und der Wandel eben in unserer Gesellschaft, der große Wandel in unserer Gesellschaft, bewirkt auch bei diesen Gläubigen sehr viel Unsicherheit und sehr viel Angst. Angst ist ein schlechter Ratgeber, führt dazu, dass man sich eher verschließt. Hier, glaube ich, an diesem Punkt müssten wir katholisch, reformiert, gemeinsam ansetzen, zu sagen, wie kommen wir mit dieser Angst zurecht? Gell, die Woche der Einheit, es geht um Versöhnung. Wie kommen wir mit der Angst zurecht? Der Angst vor dem Fremden, vor dem Anderen, vor dem Wandel, der Angst vor uns selbst, vor unseren eigenen unentdeckten Bereichen.
Hat man eigentlich im Oberwallis jetzt schon ein besseres Gefühl, ein Protestant zu sein? Ich meine, vor 20, 30 Jahren war es gar nicht so einfach, hier bei uns einer anderen Religionsgemeinschaft anzugehören. Wie ist das Gefühl heute?
Ich glaube schon. Ich glaube, dass dieses Gefühl ein sehr viel besseres ist. Dazu haben viele Dinge beigetragen, nicht zuletzt auch die Offenheit der katholischen Kirche mit Reformierten zu sprechen und sie in die Medien einzuladen und auch öffentlich gemeinsam zusammenzustehen hin und wieder. Auch jetzt diese Radiosendung hier, wir beide zusammen, das ist auch etwas, was es leichter macht, eine Minderheit zu sein, was es leichter macht, sich damit auch öffentlich zu identifizieren.
Sehen Sie noch andere konkrete Felder, in denen man zusammenarbeiten könnte, besser zusammenarbeiten könnte? Ich meine, heute ist die Gesellschaft, wie Sie gesagt haben, sehr diskussionswürdig geworden. Es ist schlimm, nicht wahr, was wir alles erleben. Gelegentlich wird zum Beispiel am Fernsehen die katholische Kirche einfach irgendwie ausgelacht. Überhaupt die Religion ist nicht mehr das Erste, was es gibt. Es gibt sehr viele andere Dinge, Sport und Unsinn und Unterhaltung und alles das. Mhm. Sehen Sie konkrete Dinge, wo wir noch besser zusammenarbeiten könnten, als nur miteinander zu reden? Ich meine, es ist ja fantastisch, dass wir zwei hier sind. Es gibt, glaube ich, auch eine diözesane Dialogkommission. Eine diözesane Dialogkommission, die immer noch das Gespräch pflegt.
Ja. Also ich sehe schon verschiedene Möglichkeiten. Ich möchte heute Abend auf eine zu sprechen kommen. Die ist sicher, ich meine, sie ist konkret, aber sie ist sicher noch sehr utopisch. Aber angesichts des Wandels unserer Gesellschaft glaube ich, dass wir also in der reformierten Kirche wird darüber gesprochen, vor allem an den Fakultäten auch, dass wir eine andere Ausbildung brauchen. Wir brauchen eine andere Ausbildung als Pfarrer. Diese Ausbildung ist sehr stark exegetisch, geschichtlich orientiert. Ein bisschen eine Ausbildung zum kleinen Wissenschaftler. Und wir brauchen eine sehr viel stärker praxisorientierte Ausbildung. Das heißt, eine Ausbildung, die uns selbst ein Stück weit und eine Zeit lang mal in den Mittelpunkt rückt, sagt, wir müssen uns selber kennenlernen, wir müssen unsere eigenen, als Amtsträger, unsere eigenen Ängste, Berührungsängste kennenlernen, um anderen Menschen helfen zu können, um eine offene Institution, eine lernende Institution führen zu können. Wir müssen selber zu lernenden Menschen werden. Das, glaube ich, ist lernen, gell, das ist ein sehr einfaches Wort und ist doch etwas sehr Schweres, wenn man älter wird, wenn man mal die Schulbank nicht mehr drücken muss und nicht mehr drücken möchte. Es geht darum, nicht einmal nie mehr aufzuhören, von anderen und miteinander zu lernen. Ich glaube, das braucht eine ganz andere Ausbildung.
Dann könnte man also auf dem Gebiete der Erwachsenenbildung zum Beispiel noch einiges machen, der Formation permanente, also wo man dauernd arbeitet.
Ganz genau. An die Formation permanente habe ich auch gedacht, Formation permanente oder continue. Und da denke ich auch, dass wir in der Erwachsenenbildung zusammenarbeiten könnten. Wir könnten zum Beispiel solche seelsorgerlichen Kurse zusammen anbieten, indem wir Menschen einladen, Situationen zu erzählen, alle gemeinsam daraus lernen, also ohne moralischen Zeigefinger, sondern sagen, ja, wir wollen ja doch im Grunde alle selber weiterkommen und Menschen werden, die liebe deinen Nächsten wie dich selbst, leben können in der Praxis und nicht nur glauben oder denken.
Das Modell, also schon bereits gemeinsamen Religionsunterricht zu machen, wie man das auch schon gehört hat, ich glaube, irgendwo in der Deutschschweiz ist das schon, das ist für Sie noch nicht gerade unbedingt aktuell.
Wie sehen Sie das? Für mich wäre das sofort aktuell. Das ist ja ein verrückter Kräfteverschleiß und ein verrückter Aufwand und dann darüber hinaus noch unglaubwürdig, so zwei verschiedene Religionsunterrichte und dann noch ein Bibelkundeunterricht auch noch, meine Güte. Also wenn wir das gemeinsam, alles gemeinsam machen könnten und gemeinsam auftreten könnten dort, wäre das sicherlich vor den Menschen ein ganz fantastisches und ungeheures Zeugnis für das Christentum.
Vor allem der Bibelunterricht wäre vielleicht etwas, was sich noch besser eignet als, ich meine, der spezifische Religionsunterricht.
Oder? Sicher, ja, ganz genau, aber vielleicht könnte man das auch zusammenlegen. Vielleicht könnte man sagen, warum den Unterricht an der Schule so stark konfessionell betonen. Das heißt, die Unterschiede sind ja immer schnell gesehen und schnell aufgezeigt. Lassen Sie uns mehr die Gemeinsamkeiten sehen heute.
Pfarrer Christian Adrian, wir stehen in der Woche der Einheit. Ein Schlusswort, Schlussappell oder was sehen Sie?
Ja, ich würde sagen, es geht um Versöhnung in dieses Mal. Das Thema heißt, ihr seid in Christus versöhnt. Wir müssen das nun noch erst leben. Und es geht nicht nur darum, die großen Kirchen miteinander zu versöhnen, die Amtsträger, die Hierarchien. Es geht darum, wieder daran zu erinnern, dass wir uns mit uns selbst versöhnen müssen, dass wenn wir uns mit uns selbst versöhnen, wir vor dem Fremden nicht mehr so Angst haben, selbstsicherer, selbstbewusster werden. Ich glaube, das ist, was die Botschaft Christi bedeutet. Wenn wir nicht mehr Angst haben, dann kommen wir wieder zusammen.
Ich danke Ihnen, Pfarrer, und wünsche Ihnen alles Gute in Ihrer schweren Arbeit in dem Oberwallis, wo ja eine evangelische Diaspora herrscht. Ich hoffe, dass diese Diaspora mit der Zeit verschwindet, dass wir doch gemeinsam an Christus glauben und dass wir eine gemeinsame Kirche vielleicht in ferner Zukunft werden. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie zu Radio Rotto gekommen sind und wünsche Ihnen alles Gute und Ihrer Familie. Merci.
Vorläufig geht es natürlich mehr um eine Zusammenarbeit und ich danke auch. Einen schönen Abend. Thank you.